Du, 1984, da sind die Ghostbuster erschienen und da gibt's auch ein Buch, das so heißt, und du findest das gar nicht so geil, ne?
Nee, ich finde es nicht so geil, dass die Leute sagen, oh, das ist ja wie heute, weil die Leute mit diesem, das ist ja wie heute, ihre Verantwortung mit dem Umgang von Medien einfach abgeben. Sie benutzen es als Ausrede und das ist ja mein Problem.
Ja, okay, weil 1984 ist schon ziemlich geil eigentlich, weil man da viel reinlesen kann. Und dieses Buch hier, das ist ein bisschen wie 1984. Und deswegen bin ich gespannt, was du dazu sagst. Ich hatte keine Erwartungen, ich wurde überrascht.
Mhm. Ist immer gut.
Mehr dazu in der Folge jetzt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe.
Darf ich das kurz aufklären mit dem 1984, damit ich es auch einmal auf Tape gesagt habe, was denn mein Problem ist, damit ich nicht so dastehe wie der Martin, der Depp, der sieht die Parallele nicht dabei, sagt, jeder Literaturkritiker ist genau wie heute oder was weiß ich. Und zwar ist es bei 1984 ja so, dass die Geschichte diktiert wird, der Feind wird diktiert. Der Protagonist, der arbeitet in, ich weiß nicht, wie das Amt heißt, auf jeden Fall wird der quasi offiziell Geschichte umgeschrieben. Punkt 10 oder so, jede halbe Stunde erklingt ein Alarm und die Leute rasten aus. Im Fernsehen wird gezeigt quasi, das sind die Feinde. Und klar lässt sich das auch auf heute interpretieren, die Nachrichten zeigen dir, was gut ist und was nicht. Und überall hängen Kameras, überall hängen Bildschirme und du wirst gezwungen zu lesen, was gezeigt wird und du wirst gezwungen, halt ein bestimmtes Verhalten an den Tag zu legen. Und heute machen alle Social Media, ist ja wie 1984, liest die ganze Zeit das Zeug etc. Aber ich sage, wir haben trotzdem die Wahl, ob wir Handys haben wollen, ob wir Social Media haben wollen oder nicht. Was wir machen ist, dass wir wollen dieses Mitmachen nicht verpassen. Es gibt diesen gesellschaftlichen Druck und deswegen haben wir die Sachen. Und wenn man das Zeug nicht hat, dann ist man eben der Komische im Freundeskreis, der kein WhatsApp hat oder was weiß ich. Aber theoretisch gibt es keinen Staat, der dir sagt, du musst diese Geräte benutzen, du musst dir deine Infos da und da holen. Es gibt so viele Informationsseiten. Wir haben eine riesige Auswahl, was wir bei 1984 nicht haben.
Ja, wobei ich dagegen argumentieren würde, du kannst es dir aussuchen, aber viel wird heute, und das ist so ein bisschen, das hat, glaube ich, nicht jeder auf dem Schirm, viel wird heute durch einen Algorithmus diktiert. Und das klingt so doof, immer dieser große Algorithmus, aber es ist wahr. Ich habe gestern witzigerweise tatsächlich ein Video auf YouTube gesehen, wo es darum ging, was Medien eben nicht für Nachrichten bringen. Und der Grund ist meistens, dass es sich halt einfach nicht klickt. Ne, da ging es dann irgendwie um so, Achtung, Content Notes, bitte weiterspringen eine Minute, wenn ihr es nicht hören wollt. Da ging es dann irgendwie um so Kindersoldaten in Afrika, wo Deutschland dann auch Waffen hinschickt und sowas und dass Deutschland daran beteiligt ist. Aber das klickt sich halt einfach nicht, weil Kinder in Afrika sind dem Deutschen halt hier wurscht. Und dadurch entsteht so eine, wie soll ich sagen, so eine unterschwellige Zensur, weil nur das gemacht wird, was Klicks bringt. Und das allerselbe ist im Algorithmus auf YouTube. Da werden dann Wörter rausgepiept, weil sie weil der Algorithmus das strikt sozusagen oder bestraft. Also du darfst nicht sowas wie Vergewaltigung und sowas auf Englisch sagen und Mörder und alles, was du jetzt, ne, so Wörter, die wir auch benutzen könnten in unserem Podcast. Und das grenzt dann schon an Zensur, wenn du quasi benachteiligt wirst durch den Algorithmus, wenn du bestimmte Sachen sagst, die manchmal völlig alltäglich sind. Und das ist dann schon, das ist nicht so offensichtlich wie 1984, aber ansonsten hätte das Buch auch nicht so gut geklappt, wenn es nicht so offensichtlich gewesen wäre.
Fällt mir schwer, gegen zu argumentieren, weil ja, findet statt, gebe ich dir recht, es ist da. Aber ich muss trotzdem sagen, dass man sich hier immer noch sozusagen von YouTube und was weiß ich fernhalten kann. Du kriegst es nicht aufgedrückt. Und wenn du dich hinsetzt, es aber konsumierst und dann was ausgespielt bekommst, dann hast du ja trotzdem immer noch die Wahl getroffen, dich damit auseinanderzusetzen.
Ja.
Ich könnte auch alles auslassen, aber bei 1984 kannst du diese Wahl nicht treffen, einfach das, mal alles auszulassen. Da wird sie reingeprügelt.
Aber ja,
Verrückt.
Bei Nachrichtenseiten zum Beispiel hast du ja auch nicht die Wahl, ne? Ob du jetzt, keine Ahnung, Tagesschau.de liest, Spiegel oder Stern und wie sie alle heißen. die berichten ja trotzdem mehr oder minder über dasselbe,
ja,
weil halt bestimmte Themen überhaupt nicht stattfinden, die eigentlich vielleicht wichtig wären. Auch positive Nachrichten, nicht nur negative. Und dahingehend ist dann schon so, da findet dann schon eine Zensur statt, halt quasi von sich selbst aus. Weil, ja, Nachrichten halt irgendwie monetarisiert werden durch Klicks. So.
Ja. Shadow Prophet.
Ja. Shadow Prophet. Wir sind da eigentlich schon ziemlich direkt im Thema. Das ist auch, also ich habe das Rezensionsexemplar von Carlsen bekommen. Also Sea Lines ist der Verlag, das ist ein Imprint von Carlsen und die verlegen Webtoons. Und das ist ein Webtoon von Marissa Del Bresin und Anne Delzeit. Das eine ist eine Niederländerin. Ich weiß gar nicht, ob das andere eine Französin. Es tut mir leid, ich weiß es aus dem Stegreif nicht. Und das ist eine Dystopie und das ist eine ziemlich krasse Dystopie, Martin. Und ich würde jetzt erstmal kurz einen Inhalt preisgeben, um was es da eigentlich geht, damit wir auf demselben Dampfer unterwegs sind.
Jawohl.
Und zwar spielt The Shadow Prophet in einer hochüberwachten dystopischen Gesellschaft, wo es quasi wie so eine Art Prophet gibt, der große Prophet Godot, der alles kontrolliert. Das ist so ein bisschen wie der Big Brother bei 1984. Big Brother is watching you. Nur, dass der halt quasi du lebst nach diesen Lehren von diesem Godot. Und jeder hat seinen Platz in der Gesellschaft, solange du kein Versager bist. Und da bringe ich dann gleich ein krasses Beispiel, wo ich schlucken musste. Und die Protagonistin, die heißt Izou. Und die ist eine Studentin. Und wir beginnen quasi damit, dass sie an dem Morgen einer wichtigen Prüfung aufwacht. Und weiß gar nicht so recht, was los ist, aber sie muss diese Prüfung ablegen und du weißt, dass die wichtig ist. Und sie erwacht und sie hat einen Lebensgefährten oder einen Freund. Und du merkst sofort, okay, der ist irgendwie, der hat so ein bisschen so einen Stock im Arsch. Und die scheitert an dieser wichtigen Prüfung, aber nicht einfach so. Achtung, Spoiler, Martin, die scheitert, weil ihr Freund sie quasi scheitern lässt. Er arbeitet bei der Regierung und hat das halt manipuliert, weil dystopische Gesellschaft, überall fliegen Drohnen und so weiter. Da ist es halt relativ leicht, Leute zu manipulieren oder auch das System zu manipulieren, wenn du am richtigen Hebel ziehst. Und sie scheitert an dieser Prüfung und gerät dann in eine Situation, auf die ich jetzt nicht weiter eingehe, weil ich gleich noch eine Anekdote dazu erzähle. Und dazu wird sie quasi als Feindin von Godot oder als Feindin des Staates gebrandmarkt. Und durch eine zufällige Begegnung ihrer Jugendliebe gerät sie dann in so eine sogpolitische Rebellion, weil es gibt nämlich Rebellen, die nach dem Wort von, jetzt muss ich kurz nachgucken, weil den Namen kann ich mich nicht merken, das sind auch vier Buchstaben, Martin, Moment. Eventuell musst du das dann einfach rausschneiden, weil ich das muss das kurz nachgucken.
Hier wird nichts geschnitten. Hier ist nicht 1984. Alle Wahrheiten werden gezeigt.
Alles echt. Weil da stehen immer an jedem Kapitelanfang, das zeige ich gleich, stehen nämlich quasi solche Lehren von Godot, genau. Und der Gegenpart zu Godot, also die Rebellen haben quasi auch so einen Anführer, der heißt Vero. Und hier stehen dann immer am Anfang der Kapitel, das sieht man hier, stehen dann immer solche Lehren, entweder von Godot oder eben von diesem Vero. Und das heißt, es gibt Rebellen, die haben ihren eigenen Anführer. So, und das ist jetzt erstmal so, das ist die Baseline, auf der wir uns bewegen. Und ich finde das Setting voll geil, Martin, weil das halt, es ist wie 1984, nur quasi, wie soll ich sagen, aktualisiert. Es ist mal wieder in Anführungszeichen ein Überwachungsstaat, aber das ist halt so richtig krass zynisch in Shadow Prophet, dass du dir denkst, nee Mann, bin ich froh, dass ich nur in meinem normalen Überwachungsstaat lebe und nicht in diesem Überwachungsstaat. Und jetzt kommt das, was ich vorhin meinte, die Anekdote, da passiert durch diese Rebellen, diese Rebellen von Vero, passiert ein Anschlag auf eine Bahn. Und dann, Menschen sind tot, wie es halt bei so Anschlägen so ist. Und dann kommt halt die Regierungsmitarbeiter und sagen dann, ja, die Leute sind ja selbst dran schuld, sie hätten es ja irgendwie verhindern können, wie auch immer. Und dann werden die Verletzten und Überlebenden quasi dafür verklagt für ihr Versagen. Und denkst du so, okay, cool, die meinen es komplett ernst. Also das ist halt quasi ein Staat, wo es nur Gewinner gibt sozusagen. Und wenn du nicht absolut funktionierst und nicht, sobald du nur ein bisschen von deiner Bahn ausscherst, dann ist Schicht im Schacht.
Ich habe aber noch eine Frage zu diesem Freund und zu diesem Test, weil da hatte ich sofort im Kopf, ah ja, Machtmissbrauch. Ja. Und das würde er wahrscheinlich nicht ohne Grund getan haben. Er möchte ja seine Freundin aus irgendwelchen Gründen unten halten, quasi.
Ja.
Oder ist das zu weit vorgegriffen in der Story?
Nö, also die Protagonistin, wir können auch gleich auf die Protagonistin zu sprechen kommen. Die war für mich tatsächlich der größte Schwachpunkt an der Geschichte. Ich habe gelesen, dass diese Protagonistin mit Autismus zu kämpfen hat und dass das eine autistische Protagonistin ist, was für mich jetzt nicht rüberkam, was vielleicht daran liegt, dass ich jetzt nicht unbedingt irgendwo auf diesem autistischen Spektrum liege, aber ich von einem ganz normal, also von einem Autorenstandpunkt, aus einer Autorensicht, war die halt so, ja, ich habe mich schwer getan mit ihr. Nicht, weil sie neurodivers ist, sondern weil sie sehr passiv ist. Ne? Sie ist am Anfang recht chaotisch, sie wacht im Bett auf und sie muss jetzt erstmal, ja, du hast halt Prüfungen, jetzt steh mal auf und so weiter. Die hat sich halt quasi gegen die Geschichte gewehrt sozusagen. Und ich persönlich werde auch mit Charakteren nicht so richtig warm, die so ein bisschen chaotisch sind. Weil, weißt du, so, du kennst das bestimmt, wenn Leute sagen, ja, die ist ein bisschen verpeilt oder der ist ein bisschen verpeilt, aber der oder die ist ja nett. Das ist so eine Figur ist das. Und das ist dann so, das ist mein persönliches Problem. Das mag ich nicht so gerne, weil Verpeiltheit, ja, das ist ja, wie soll ich sagen, reiß dich halt mal zusammen, sag ich jetzt mal so hart. Ich weiß, dass es den Leuten schwerfällt und dass das nicht immer einfach ist und ich will auch niemanden beleidigen. Aber es ist halt so, quasi in der Geschichte kommt es rüber wie so ein Vorwand. Ah, guck mal, die ist halt so ein bisschen verpeilt, die gehört nicht in dieses System rein. Und am Ende des Bandes, des ersten Bandes, das ist der erste von vier, habe ich dann schon Zugang zu ihr gefunden, nachdem das alles mal ins Rollen gekommen ist. Weil sie eben auch passiv ist. Das heißt, sie wird von der Geschichte quasi getragen. Sie wird von ihrem Freund quasi geleitet, indem sie die Prüfung verliert. Eine Freundin muss sie abholen zu dieser Prüfung und das ist alles sehr passiv und das ist eigentlich nie gut, weil die Hauptfigur ja quasi der Motor der Geschichte ist. Die Hauptfigur sollte die Geschichte vorantreiben. Das kann auch mal sein, dass irgendwas passiert, wo die Figur dann, die gerät dann auch in diesen Anschlag von der Bahn. Und dann kommt das Ganze ins Rollen, weil sie halt in was reingeraten ist, wo sie nicht reingehört. Und dann wird's interessant. Aber bis sie erstmal dahin kommt, muss die Geschichte sie quasi erstmal dahin schubsen. Und das ist dann so, ja, das ist nie gut, sagen wir es mal so. Aber es wird besser. Das ist nur am Anfang so.
Okay, und dann ist sie wohl Teil dieser Rebellion, wenn ich das richtig verstanden habe. Gerät sie da rein?
Ja, ich kann eigentlich dann so nicht mehr sagen. Das ist am Ende vom ersten Band.
Okay. Also, aber meinst du, es geht dann darum, eben das System zu stürzen? Das ist die Hauptaufgabe
dieser Geschichte. Das ist die Frage. Du bekommst so ein bisschen mit, dass ihr Freund, der spielt auch eine wichtige Rolle eigentlich, ich habe seinen Namen vergessen, dass sie wohl irgendwas an sich hat oder irgendwas kann oder irgendwie so eine Art Auserwählte ist, weswegen er quasi zum einen sich an sie rangemacht hat. Man kriegt es dann mit, weil dieser Freund eigentlich eine andere Frau hatte, so eine Nachrichtensprecherin, die ganz furchtbar unsympathisch ist, die er eigentlich heiraten will. Und die hat er quasi nur an der Seitenlinie, weil die Itsuu halt wohl irgendeine Art von Sonderstatus, Fähigkeit, keine Ahnung, was hat, weiß ich nicht, habe ich noch nicht erfahren. Und es ist quasi eine Sidechick. Und auch diese Hochzeit findet auch nur statt, weil es halt irgendwie sinnvoll ist, ne? Weil diese Nachrichtensprecherin halt ziemlich bekannt ist, weil die immer das Wort von Godot verbreitet in den Fernsehgeräten und so weiter. Das hat halt alles Ziel. Und wie besagter Freund, diese Itsuo eben manipuliert, hat auch ein Ziel, das ich noch nicht kenne. Und ja, der macht das nicht, aber nicht aus Liebe oder Nächstenliebe.
Und diese Jugendliebe, Kinderliebe, die dann da auftaucht, ja. Und die findet dann, meinst du, ja, also beziehungsweise was passiert denn da im ersten Band? Finden die wieder zusammen und gibt es dann so eine Art Dreiecksbeziehung? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Gar nichts, okay. Beziehung. Also sie begegnet ihm auf dem Bahnsteig sozusagen und ihr Freund hatte geplant, dass sie eine bestimmte Bahn nimmt und versucht sie dann auch in diese Richtung zu lenken, aber die verpasst sie, weil sie ihn eben getroffen hat und gerät dann quasi in der nächsten Bahn in diesen Anschlag und sie sieht ihn aber nur kurz und am Ende des Bandes trifft sie dann tatsächlich auf diesen Vero, der existiert, das ist so ein, also Blinder mit so einem, ne, mit so einem Band vor den Augen und so langen Haaren und so, sieht so ein bisschen wie so ein Prophet aus, vielleicht ist das auch dieser Shadow Prophet, der Titelgebende. Mehr weiß ich dazu nicht. Also da geht's auch nicht um Beziehungen. Das ist alles sehr, sehr plot-driven, zumindest im ersten Band.
Und würdest du sagen, das Ganze ist eine düstere Veranstaltung?
Das ist eine sehr düstere Veranstaltung, ja. Das zeigen auch die Bilder. Diese Zeichnungen reflektieren dieses Setting auch. Das ist relativ dunkel und düster. Hier sieht man, hier scheint sie so zu ertrinken, weil sie die Prüfung verkackt hat und so weiter. Und was ich auch dazu sagen muss, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber Webtoons liest man ja von oben nach unten. Und das scrollst du auf dem Handy so, ne? Und wer auch immer das Layout gemacht hat, weiß nicht, ob das bei Carlsen stattgefunden hat, wahrscheinlich, hat es ziemlich gut rübergebracht, weil du kannst es ja, ein Buch liest du ja von links nach rechts oder von rechts nach links, wenn du Manga liest und nicht von oben nach unten, wodurch manche Elemente so ein bisschen ihren Punch verlieren. Aber das ist hier nicht der Fall. Das ist wunderschön gelayoutet. Also da wäre ich nicht drauf, wenn ich nicht wüsste, dass das ein Webtoon wäre, dann wäre ich nicht drauf gekommen. Also das ist wirklich wahnsinnig gut gelayoutet.
Sind die Bilder in Farbe?
Ja. Hier sieht man die Drohnen. Die Bilder sind in Farbe. Und was auch ganz cool ist, das ist ein relativ kantiger Zeichenstil. Und der passt aber zu diesem, wie soll ich sagen, kühlen und kantigen, zu dieser kühlen und kantigen Dystopie. Und das Paneling ist auch relativ starr, wo ich am Anfang so dachte, ja, wieder Boxen, weißt du ja, ne? Wer Zuhörer wissen und Zuhörerinnen, dass das nicht mein Ding ist, suche ich gerade mal die Seite, wo sie dann auf den Jugendfreund trifft, weil, so wie ich das verstanden habe, ist dieses starre Paneling immer dann, wenn es quasi um die Dystopie geht und sobald diese Rebellen auftauchen, dann bricht dieses Paneling so ein bisschen auf. Und das ist ganz geil, weil halt quasi die Struktur mit dem Inhalt der Geschichte spielt. Ja, alles, wenn es hier so ein bisschen ätherisch wird, ne, dann siehst du, das ist schwarz und dann ist die Figur da so im Hintergrund. Du hast so einzelne Kästen und am Anfang, wenn es um die Dystopie geht, ist das halt, hier sieht man es ganz gut, ne, so hart eingeboxt. Und das ist tatsächlich ein ziemlich guter Touch, weil das Ganze nochmal, das ist so eine Metaebene, weißt du, da stehe ich drauf, Martin.
ja, cool. Ich weiß nicht, ob ich müde bin von solchen Wie sagt man?
Dystopie?
Nicht Dystopie, aber von quasi, der Staat ist böse, also, und dann kommen Rebellen und versuchen also schon das. Dystopie. Ja, es gibt doch bestimmt auch noch andere Dystopien, außer dass irgendwie der Staat böse ist und nach unten feuert.
Naja,
oder
Matrix.
Oder heißt Dystopie genau das? Ja, Dystopie heißt ja quasi einfach nur beschissene Zukunft.
Ja, meistens ist es halt der Staat in irgendeiner Form eine Dystopie. Also, keine Ahnung, in Matrix ist es ja so, dass die Maschinen die Welt die Kontrolle übernommen haben. Das ist jetzt nicht der Staat, aber es ist halt auch eine übergeordnete Instanz, die halt die Kontrolle übernommen hat. Und da ist es, also ich kann dir jetzt nicht sagen, ob es der Staat ist oder ob es da eine Firma ist. Das wird nicht gesagt. Es ist halt dieser große Prophet Godot, nach dem sich alles ausrichtet. Ob der jetzt, wo der dazugehört oder ob das sein eigenes Ding ist, das kam jetzt aus der Geschichte nicht heraus. Aber ich fand halt diese moralische Ambivalenz gut und die finde ich eigentlich immer gut in solchen Dystopien. Klar, die sind immer so ein bisschen, weiß ich nicht, überhoben. Ne? Bei 1984 denkst du ja auch, ja komm, das kann nie passieren. Es ist dann sehr viel subtiler in unserer Welt, als es da immer dargestellt wird. Aber gerade, dass das so plakativ ist, finde ich wichtig und richtig für solche Geschichten. Weil dir das diesen Punkt einfach klar macht. Wäre das viel subtiler, dann würde das nicht so kicken. Und ich habe diese moralische Ambivalenz gerade angesprochen, ne? Weil du hast da diesen großen Propheten Godot, wo du als Leser weißt, okay, der ist schlecht, weil der gibt irgendwelche Sachen vor und der hat diese Welt geformt und diese Welt ist ganz schön kacke, da will ich nicht drin leben. Aber dann haben ja quasi diese Rebellen auch einen Anführer, der Vero heißt, der auch solche, wie soll ich sagen, solche Dogmen hat, wo du dann so denkst, ja, weiß ich nicht, das ist jetzt aber auch nicht so geil, weil das ist ja im Prinzip dasselbe in Grün sozusagen. Ich habe noch nicht viel von diesen Rebellen gesehen, weil die erst am Ende oder im letzten Drittel des Buches drankommen, aber so auf dem Papier sind die quasi dasselbe nur in Grün, was das Ganze jetzt nicht unbedingt sehr lebensbejahend macht, diese Geschichte.
Ja, ich habe keine weiteren Fragen, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen.
Ich würde gerne zum Schluss noch schimpfen kurz. Schimpfen?
Schimpf,
nicht übers Buch. Und zwar, ich habe mal recherchiert, was andere Leute halt zu diesem Werk sagen, zu The Shadow Prophet. Und da habe ich halt auch so Kritiken gefunden, wo es dann hieß, ja, aber ich weiß ja gar nicht, wer hier der Gute oder der Böse ist. Und ich denke mir so, Diggi, das ist die ganze Geschichte. Du sollst ja kein, niemand ist gut oder böse. Das ist halt einfach moralisch grau. Und ich habe das Gefühl, dass Leute heute sich manchmal viel zu sehr darauf verlassen, dass ihnen die Geschichte sagt, okay, das ist der Böse, den musst du doof finden und das ist die Gute, die musst du gut finden. Und das nervt mich voll, weil ne, moralisch graue Figuren sind dann irgendwie so, das ist dann der in der Dark Romance der böse Mann, der eigentlich eine tragische Hintergrundgeschichte hat und das macht ihn dann schon moralisch grau. Aber wenn es dann wirklich mal wie hier um eine Geschichte geht, wo es wirklich um moralische Grautöne geht, so richtig krass, weil halt niemand gut ist, außer vielleicht mal von der Protagonistin abgesehen, dann ist das so, sind also die Leute verwirrt, denken so, ist doch geil, musst dir deine eigenen Gedanken machen, ist doch cool, du weißt nicht, wo die Geschichte hingeht, weil jeder alles machen könnte. Deswegen, moralisch graue Geschichten sind voll geil, da muss man halt ein bisschen, wie soll ich sagen, sich ein bisschen drauf einlassen und ein bisschen von sich in die Geschichte reingeben und seinen eigenen Moralkompass anwerfen und sich nicht nur von der Geschichte vorschreiben lassen, was gut und was böse ist.
Wobei ich glaube, das ist nur eine Handvoll Leute, die, oder ich hoffe, das ist nur eine Handvoll Leute, die sowas verlangt.
Kommt ein bisschen, ich will das jetzt nicht ausrollen.
Wie
das
wäre seine eigene Folge. Wie in jeder Dystopie, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn ihr den Comic kennt, schreibt uns in die Kommentare, wie findet ihr die Story? Steht ihr auf graue Charaktere? Wen haltet ihr für die wahren Bösen? Alles rein in das Kommentarfeld, was ihr findet. Der Webcomic heißt The Shadow Prophet. Band 1 haben wir hier vorliegen. Yes. Und bis ihr den gelesen habt, ist die nächste Edition am Start.
Yes. Holt euch den. Ist gut. Ist wirklich gut. Ist richtig. Daumen hoch.
Ich habe gehört, der ist gut.
Der ist sehr gut.